Die Zeit der Bestien. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Es geht in diesen Folgen explizit um physische, psychische Gewalt, um Traumata und um sexuelle Gewalt. Wer für diese Themen sensibel ist oder diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht hat, dem empfehle ich, entweder diese Folge zu überspringen oder an den jeweiligen Stellen werde ich nochmal explizitere Warnungen aussprechen, diese Stellen dann zu überspringen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zeit der Bestien, ein True-Crime-Live-Hörspiel-Podcast. Und dass ich das jetzt schon mal fehlerfrei gesagt habe, ist doch schon mal super. Sehr stolz auf mich. Genau, wir reden über wahre Verbrechen in Berlin und Umgebung aus der Vergangenheit. Also bis jetzt haben wir uns noch nicht so weit vorgearbeitet. Wir sind jetzt bei 1920.
Ja.
Aber da gab es ja auch wirklich genug.
Ja.
So, da haben wir ja Material, glaube ich, bis ins nächste Jahrtausend. Heute habe ich zwei besonders tolle Leute zu Gast. Ich freue mich sehr. Den Schauspieler Oskar Hoppe und die Schauspielerin Lea Freund.
Hallo.
Hallo nochmal an alle, die zuhören.
Und wir haben meinen Lieblingsgast heute. Es tut mir leid, ihr zwei, ihr seid zwar toll, aber wir haben einen kleinen Hund. Der ist so süß. Er sagt nichts wahrscheinlich. Er schläft nur. Nein. Aber er erhält mir den Tag. Ich bin ein großer Tierfreund. Genau. Wir sprechen heute über unser aktuelles Live-Verspiel.
Ja.
Der Massenmörder vom Falkenhagener See.
Ja.
Wir haben ja quasi so eine kleine Serie am Laufen. Die Bestien von Berlin.
Mhm.
So, da hatten wir schon den Karl Großmann zusammen gemacht.
Ja.
Den S-Bahn-Mörder, warst du da dabei?
Den S-Bahn-Mörder, nee,
da
war ich nicht dabei.
Karl Großmann. Stimmt, da warst du nicht dabei. Den S-Bahn-Mörder haben wir gemacht und jetzt machen wir halt den Friedrich Schumann, den Mörder vom See. Der war ja auch ein ganz schönes Schnuggel, ne?
Ja, absolut. Also die Bilder, die wir gesehen haben, die sahen eigentlich gar nicht so schlimm aus. Also ich fand, da sah der Karl Großmann ein bisschen einschüchternder aus.
Das stimmt, das stimmt.
Also jetzt rein vom Äußerlichen.
Ja, der war ja auch noch extrem jung. Der war ja 26, als man ihn geschaut hat.
Ne?
Der war ja, der hat früh angefangen. Nee, der war ja noch sehr jung. Der sah auch nicht so, also auch das Bild habe ich mir auch angeguckt, eigentlich so relativ, na gut, klar, ich glaube, alle Serienmörder sehen eigentlich, also die meisten sehen ja normal aus, ne?
Ja, aber man denkt immer, dass das so ganz gruselige, merkwürdige Gestalten sind und oft sind es dann so die von nebenan.
Ja.
Und gar nicht, weiß man, hat man ja auch mit Ted Bundy oder sowas.
Ted Bundy, der sah ja richtig gut aus.
Ja, ja, und das ist ja aber dann das Gefährliche, weil viele Menschen, glaube ich, so eine Schönheit mit einer Vertrauenswürdigkeit gleichsetzen und
das ist so,
das macht natürlich die Gefährlichkeit wesentlich größer.
Ja, und die waren ja auch, also gerade Ted Bundy, der war ja so charmant.
Ja.
Der war ja so liebenswürdig, oh mein Gott.
Natürlich auch gleich mit Zac Efron besetzt in der, in der Verfilmung, ja.
Ach, gibt's eine Verfilmung? Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Es gibt eine Verfilmung, es gibt wohl eine Verfilmung mit Zac Efron und da war aber auch so ein bisschen, wurde ein bisschen kritisch gesehen auch, dass der so sehr... sehr charmant, sehr positiv, sehr schön, dass so ein bisschen diese Romantisierung von vielleicht auch Serienmördern da stattfindet.
Ich finde es auch ganz, ganz obskur, dass die im Gefängnis extrem viele Briefe, Fanbriefe bekommen, Heiratsanträge.
Gruselig.
Viele heiraten ja auch im Knast.
Ja,
weil die,
ne?
Also gab es einen, wie hieß der denn? Der hat im Knast geheiratet, kam dann deswegen raus wegen seiner Frau und hat dann richtig krass nochmal weitergemordet.
Nein.
Ja. So, überraschenderweise.
Ja, klar.
Aber Ted Bundy doch auch, ne? Der ist doch auch geflohen. Zweimal, glaube ich. Einmal oder zweimal ist Ted Bundy geflohen und ist dann in ein Studentenwohnheim. Sofort. Also keine zwei Stunden nach der Flucht. Und hat innerhalb von 5 Stunden da alle in dem Wohnheim umgebracht. Alle.
What?
Ja, aber das... ja, ja da,
ach, übel, so. Also ja, übelst. Krass. So.
Hat man ja leider auch so ein paar, ne? Sobald sie dann irgendwie rausgekommen sind. Oder da war doch auch der eine Österreicher, glaube ich. War das ein Österreicher, der auch der ganz bekannt, der auch Bücher geschrieben hat, Gedichte geschrieben hat.
Ach doch, ja, ich weiß, wie du meinst.
Ja, der dann, auch der Name nicht ein, aber der auch ganz, der dann so durch die Bourgeoisie so rausgeholt wurde aus dem Gefängnis, weil so ein schöner Geist kann ja nicht
böse sein. Ja.
Wo dann ja auch rauskam, dass es fast alles nicht selber geschrieben war,
Der hat gleich weitergemacht. Ja. Und der hat, glaube ich, noch ein Interview gemacht mit dem Polizeipräsidenten.
Genau.
Ne?
Genau.
Genau. Oh, und hat ihn gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich? Wann kriegt ihr denn den Mörder eigentlich mal?
Der hat das quasi begleitet. Frauen. Der war Journalist.
Der war Journalist.
Hat das begleitet, das Ganze.
Ja. Richtig. Und gehörte zur wie sagt man, also er war Promi.
Ja.
Der war, der wurde so rumgereicht in der Presse und so und hochgehypt.
Ja, stimmt, von dem hast du auch erzählt,
Ja, genau. Weil er
ist ja auch
Ja, ich höre das.
True
ja.
Crime.
Ach, wirklich? Ja.
Fan. Ja. Ich bin jetzt erst durch Jeffrey Dahmer so ein bisschen reingekommen.
Also das war mir zu brutal.
Ja, also ich habe die Doku nicht gesehen. Mir wurde halt diese Serie von vielen Seiten empfohlen. Und die hat es mir wirklich angetan. Also, weil die, naja, die beschäftigt sich nicht so sehr mit den Taten und dem expliziten Draufhalten was er wirklich für Gräueltaten gemacht hat, sondern es ist einfach ein Kunstprojekt, was sozusagen diesen Menschen beobachtet und nicht wirklich bewertet, also nicht romantisiert. Er ist auch total abstoßend und ekelhaft und unangenehm. Aber auf der anderen Seite sieht man eben, wie er aufwächst und sieht, wie er langsam zu diesem Monster eben wird. Oder war es schon von Anfang an? Also das ist einfach ein sehr rein filmisch ein tolles Projekt. So die die Schauspieler spielen toll, die Musik ist toll und das ist sogar mein erstes True-Crime-Format, das ich gesehen habe.
Ich habe mal eine Doku gesehen, die fand ich sehr faszinierend. Da haben sie halt die Serienmörder, die Inhaftierten in den USA im Todestrakt meistens, haben sie die haben sie CTs gemacht, halt einfach mal zu kapieren, haben die eine andere Hirnstruktur? Weil was ist der Unterschied zwischen jemandem, der als Kind geschlagen wird und nicht zum Serienmörder wird? Und was ist und warum wird der andere aber zum Serienmörder? So ganz plakativ jetzt mal. Ne? Und haben halt festgestellt, dass die alle eine verkümmerte Amygdala hatten. Also so dieses Zentrum für Emotionen und für, man halt platt gesagt, unser Zentrum für Reue, für Empathie, für so. Dass das Zentrum, das war verkleinert, aber niemand kann sagen, ist das von Geburt an so? Ist das durch äußere Einflüsse? Weil natürlich Traumata beeinflussen unser Hirn. So?
Klar.
Verändern die Hirnstruktur. Man weiß es aber nicht. Also ich würde es auch gerne wissen, natürlich einfach, weil man könnte dann viel mehr handeln. Ja. Vorab schon. So, ne? Das ist, das ist schon krass. Ja gut, also unser Live-Hörspiel mit Friedrich Schumann.
Ja.
Du warst ja noch nie bei einem Live-Hörspiel.
Ich war noch nie. Nee. Ich habe noch nie eins gemacht. Ich habe euers aber gesehen.
Ah, du hast es gesehen.
Genau, okay. Also gehört quasi. Ja. Und das fand ich ja schon total toll. Also ich finde das eine ganz tolle
Aufführungsform.
Form der Darstellung, also Darbietung, auch mit der Geräuschemacherin, als ich dabei war. Und dass er alleine da auch zuzugucken beim Sprechen auch oder beim Machen ist auch total spannend. Also es war echt sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht.
Ja, es ist natürlich sozusagen, also ich finde es leichter in der Umsetzung, weil also wir könnten 6 Wochen lang am Stück proben, aber das kann sich keiner von uns auch beruflich leisten oder zeitlich. So. Aber man muss es halt nicht proben, weil wir viel lesen, ablesen, so, aber trotzdem spielen. Und man das relativ, auch im Lesen oder auch in der Vorstellung ja noch im Findungsprozess ist und da Dinge hochkommen oder man die umsetzt, das ist wahnsinnig spannend. Also ich finde das ganz toll.
Ich fand es aber auch echt herausfordernd, als eben eine neue Form der Aufführung, die ich so noch nicht erlebt habe. Also ich habe viel Theater gespielt oder eben Film gemacht, aber oder eben Hörspiel im Studio, aber auf einer Bühne sich eigentlich nur auf diese eine Form des Ausdrucks zu konzentrieren, nämlich die Stimme, aber ja doch auf der Bühne zu sein. Und wir hatten ja dann doch noch so Momente, dass man von hinten, wo dann Massenszenen stattgefunden haben, nach vorne an den Tisch, wo dann die Verhörsituation stattgefunden hat. Also es hatte schon was Szenisches, aber doch wurde die Welt ja über das Akustische erschaffen. Und man musste sich irgendwie losmachen von dem Gedanken, ich spiele hier wirklich, aber ja doch das Mitdenken, weil die Leute einen sehen. Und es war, also, hat total Spaß gemacht, aber es war was ganz, also war herausfordernd einfach. So, aber ja, ich freue mich drauf wieder.
Ja, ich mich auch. Aber ich finde es auch eine sehr, für mich immer noch neue und merkwürdige Form so ein bisschen des Spiels.
Ja, man muss sich auch total konzentrieren, dass man nicht dem Geräuschemacher der Geräuschemacher zuschaut, weil das natürlich, also wenn wir ehrlich sind, also das Spannendste zum Schauen.
Ja, natürlich, so, ne?
Also wie wird da jemand umgebracht oder eine Schlägerei oder als sie dann mit dem Lauch auf deinen Helm eingeschlagen hat und dann den Hals umgedreht hat.
Die haben ja auch immer so Kisten mit Wasser noch dabei und also so wahnsinniges Equipment. Das ist natürlich sehr beeindruckend.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Und auch so schnell, ne? So wechseln und da noch Schritte und das noch schnell und
so parallel unten laufen und dann links wird noch die Tür zugeschlagen und rechts schon die Paprika, die dann aufgedreht wird.
Irrsinn. Ja, ich finde es auch toll. Wobei ich aber auch sehr viel Vergnügen daran habe, eure Gesichter zu sehen. Weil ihr spielt doch. Ja. Man sieht ja die Mimik auch im Körper, man sieht es ja. Ihr habt ja eine ganz andere Körperhaltung, ja, wenn ihr da in der Rolle seid. So, es ist ja doch ein Spiel.
Ich finde es aber auch total lustig, wenn ich habe ja nur Hörspiele im Studio gemacht bis jetzt. Und da merke ich ja schon alleine, wie ich da anders spiele als jetzt im Fernsehen oder sowas, wenn ich da drehe. Weil ich dann auch oft merke ich so richtig, wie meine Arme auf einmal oder wie ich irgendwas mache, wo ich dann einfach um diesem Ganzen nochmal irgendwie sowas, also ich merke einfach, wie ich da ganz anders, weil ich gar nicht darauf achte, wie ich jetzt aussehe dabei.
Oder man muss halt auch alle Ausdrucksformen in die Stimme
packen. Genau, in die Stimme packen, aber ohne dann auch zu drüber zu sein, ohne dann zu sehr was zu wollen. Aber ich merke trotzdem, wie ich da so super aktiv werde auf einmal im Körper.
Ja, aber ist doch gut. Weil, kannst ja nicht ohne deinen Körper spielen.
Genau, aber es ist so witzig, wie man dann im Studio da steht vom Mikro und alle sind so ein bisschen ja, nein.
Das stimmt, es ist immer sehr schön zu sehen. Ja.
Aber das ist natürlich auch so ein Ding, ne, dass man dann, also das habe ich da gemerkt mit der Live-Geräuschemacherin, irgendwie eine Beziehung finden, dass man ja doch irgendwie sein eigenes Spiel durchzieht, sage ich mal, aber trotzdem auf einen Moment wartet, wo man dann vielleicht auf den Tisch haut, weil es gibt einen Ausraster und da vielleicht einen kleinen Blickkontakt hat. Und da man das nicht so viel proben kann, muss man halt irgendwie eine intuitive Form der Kommunikation finden und sich nicht darauf verlassen, dass im Nachhinein die Geräusche draufgelegt werden, sondern dass das im Moment eben entsteht. Und das erfordert so ein Einlassen auf den Moment, aber doch sich nicht verlieren in sich selber. Ja. So.
Aber das ist auch das, was die größte Schwierigkeit ist, finde ich, für alle Beteiligten. Erstens eine Ruhe zu haben und die Geräusche teilweise auch einfach abzuwarten. Ja, und auch mal Pausen zuzulassen, dass du hörst, da fängt jetzt eine Musik an und die erstmal kurz sacken lassen, da macht die Live-Geräuschemacherin eine Tür auf und das erstmal zuzulassen, ohne sofort mit seinem Text rauszukommen. Ja. So. Man ist ja auch aufgeregt und hat Lampenfieber und will eigentlich schnell loslegen, aber muss wirklich die Ruhe bewahren und erstmal die Geräusche wirken lassen. Auch zum Schluss kommen oft noch Geräusche oder die Geräusche wechseln. So.
Voll.
Und das musst du halt lassen, weil der Zuhörer, der weiß ja nicht, wo er ist. Der weiß nicht, was du als nächstes sagst, wer du bist, was jetzt passiert. Mhm. Und dem Zuschauer muss man den Raum geben. Und sich selber halt auch.
Ja, so. Ja.
Ja. Aber tatsächlich diese intuitive Beziehung zum Live-Geräuschemacher.
Ja.
Beim letzten Mal war es einfacher. Da saß sie ja an der Seite vor uns.
Ja.
Bei Benno ist es ja, war es auch beim ersten Mal so, der sitzt ja so ein bisschen eher mittig, weil der so viel Technik auch hat und so, der muss mittig sitzen. Das heißt, du hast ihn eigentlich eher teilweise im Rücken.
Ja, okay.
Das heißt, du musst es quasi spüren. Ja. Wobei, mit Benno haben wir das Glück, er spürt es und er sieht uns und beobachtet uns und merkt das dann schon.
Und er spricht ja auch mit, oder?
Er spricht auch mit,
ja. Ja, da bin ich auch gespannt, wie er dann teilweise in Szenen, wo er vielleicht selber spricht, dann auch noch Geräusche macht.
Ich habe versucht, darauf zu achten, dass das halt nicht kollidiert. Ja. Aber teilweise habe ich es vergessen.
Ja. Aber vielleicht gibt es ihm ja auch Challenge ein bisschen zum Spielen.
Ja, der ist eh so beschäftigt. Er soll nochmal gucken, wenn es ihm zu viel ist, was auch sein kann. Dann muss man da nochmal umstrukturieren. Weil der ist ja eh beidhändig schon. Aber der spricht toll.
Ja.
Das wäre schon ein schöner Gewinn, ja.
Ja, na klar.
Ja. Wir haben ja diesmal eine neue Gruppe sozusagen.
Ja.
Also es voll gibt so ein bisschen neue Stammgruppe, aber so ein bisschen variiert es immer. Ne? Also Lea ist neu dabei.
Ja. Ne?
Du bist neu dabei in dieser Konstellation.
Ja, ja.
Also du kennst die anderen?
Ich kenne die anderen gar nicht, außer Benno, den habe ich jetzt auf einem Geburtstag getroffen vor ein paar Wochen, lustigerweise. Ja.
Sehr gut, okay.
Aber ansonsten kenne ich niemanden von dem Team.
Das stimmt.
Außer
nicht.
Dich noch.
Lynn, die Sängerin.
Ah, sie ist auch wieder dabei. Ja, okay, die habe ich nicht im Skript gesehen, deswegen. Ah ja, dann kenne ich sie.
So,
ja.
Sie kennst du auch noch, genau. Und Sarah kennst du nicht? Nein, Sarah kennst du nicht. Okay, gut, wir lernen uns alle noch kennen, alles gut. Das ist ja... Die Hauptsache ist, finde ich, bei der Arbeit, gerade bei einem Live-Hörspiel mit so kurzer Zeit und mit so einem krassen Themen, so die ja auch wirklich einem mitunter ans Herz gehen, ist es das Allerwichtigste, dass man Leute um sich hat, die respektvoll sind, absolut freundlich, lieb, entspannt, lustig und das sind eigentlich alle.
Ja.
Gut. Lea könnte es jetzt raushauen, indem sie Aufstände macht, aber das wäre mal eine schöne Abwechslung. Ich weiß nicht, ob du was planst in der Richtung.
Ja, ich habe mir da ein paar Sachen vorgenommen. Ich mach's euch schwer.
Sehr schön, Lea, endlich. Es war mal viel zu leicht, oder? Es war so entspannt. Nee, mein Gott, da schläft man ja ein. Okay, aber wenn du so ein True-Crime-Fan bist, aber was interessiert dich so? Ja, ich weiß auch nicht, warum das so faszinierend ist. Ich kann es gar nicht sagen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin da auch immer wieder, ich sag's immer nicht zu laut. Ich weiß auch immer nicht, ob das so, was das so über einen aussagt. Ich weiß nicht, ich finde das wahnsinnig spannend irgendwie. was bei so Menschen, ich glaube, weil das so entfernt ist von, jetzt, ich kann nur von mir reden, von mir selber, einfach so wahnsinnig weit weg ist, ist das wahrscheinlich einfach so eine faszinierenden Abgründe irgendwie der Menschheit, der Menschen, wo man selber vielleicht mal irgendwie, ich habe letztens so einen kleinen Podcast darüber gehört, wie, weil man selber ja manchmal auch bestimmte Gedanken hat jetzt, also ich habe jetzt nie wirklich drüber nachgedacht, jemanden umzubringen oder so.
Aber ich,
jetzt
schon, mal, okay. Ich schon,
ja,
okay.
Ja,
ich hatte also mal so, gebe ich zu.
Ja, aber ja, aber genau, ich habe es nicht gemacht. Genau, aber das fand ich da auch total spannend, was die darüber gesagt haben, ob man dann, weil da die Frage halt aufkommt, ist man ein böser Mensch, wenn man irgendwie so Gedanken hat, wie jetzt, da war das Beispiel, wenn man in der U-Bahn ist, jemand vor einem irgendwie wahnsinnig langsam läuft, was man dann irgendwie so denkt, man möchte den jetzt einfach schubsen oder man möchte jetzt einfach irgendwen, weil das ist so sauer. Ich bin manchmal in der Bahn, wenn Leute so komische Geräusche machen, dass da kriege ich so, das kann ich gar nicht. Ich habe so richtig schlimme Geräuschphobien, Aggressionen teilweise.
Das ist
teilweise.
Ein Live-Spiel super für ja, dich.
Nein, das geht. Das ist okay. Wenn ich weiß, die sind nötig, dann ist es okay.
Okay, die sind
aber
alle
wenn
nötig.
Sich jemand in der Bahn die Fingernägel feilt oder sowas.
So das muss ja auch nicht sein.
Oder so komisch gähnt oder so. Dann kriege ich da. Und also solche, und dann hat man ja manchmal so Fantasien, so, oh, ich könnte ihm jetzt echt eine reinhauen oder sowas.
So die aber Frage. Man macht es ja im Schnitt
genau.
Nicht.
Und das ist aber wohl wirklich, diese Fantasien sind echt da, um das, den moralischen Kompass zu stärken
ja.
Bei den Menschen. Also die sind gut, die sind gesund, dass man diese, also bei diesem Podcast jedenfalls, dass man diese Fantasien hat, dass man die einmal durchspielen kann im Kopf, dass man dann weiß, okay, so würde sich's anfühlen, so ist es, ich mach's nicht. Und dann wieder, und dafür ist das, sind die wohl auch ganz gut zu haben. Also sehr gesund, auch diese Gedanken ab und zu haben, um die halt wieder zu reflektieren und dann das nicht zu machen.
Aber was ist mit den Leuten, die genau dieselben Fantasien, genau dieselben Gedanken haben, die ja menschlich sind, die aber dann so weit gehen, dass die die in die Tat umsetzen?
Ja.
Wo ist da, das würde mich halt interessieren, wo ist da der Schalter oder der Fehler oder ich weiß nicht, was
oder
ist
oder vielleicht
das?
Irgendwas anderes größer als der Schalter? Irgendein
ja.
Trieb
ich,
oder eine,
ja.
Eine...
Dass die das dann wirklich
Wunsch
machen.
Oder
das
was
ist ja
immer.
Absurd. Mhm. Oder?
Ja.
Na gut, ja. Na, wahrscheinlich ist es genau das, was man so faszinierend findet, was man erforschen möchte. Auch es war ja auch zum Beispiel bei Jeffrey Dahmer, ging es ja darum, ob sein Gehirn noch untersucht wird, um zu schauen, was ist da anders, was ist da kaputt oder so. Und der Vater wollte das nicht und die Mutter wollte das aber, weil sie verstehen wollte. Und dann ist es in einem Prozess, wurde entschieden, dass das Gehirn zerstört wird auch. Also es wurde nicht untersucht. Aber
ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Aber danke.
Alles klar. Spoiler, okay, das müssen wir jetzt rausschneiden. Okay, ja gut, so viel dazu. Aber
guck mal, dann sparst du Zeit.
Ja,
muss
ja,
ist auch viel zu grausam.
Ja,
ja,
ja.
Okay. Ja gut.
Das willst du eh nicht sehen. Sie ist der True Crime-Fan.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, man unterschätzt Frauen da mit ihrer Faszination oder mit ihrem inzwischen auch Wissen darüber. Ich glaube, viel mehr Frauen hören oder gucken True Crime tatsächlich als Männer.
Ja, ja, das war natürlich auch.
Wir brauchen
Frage.
Anleitung.
Aber wahrscheinlich, also manchmal habe ich da auch das Gefühl, bei Frauen vielleicht ist es, also ich kann jetzt auch wieder nur für mich reden, aber manchmal habe ich dann das Gefühl von einer gewissen Sicherheit, dass ich darauf vorbereitet bin, wer wie was machen könnte. Und ich kann dann alles ab halten von mir, was Böses ist. Weil ich jetzt schon 133 Folgen von irgendeiner True Crime Podcast gehört habe. Jetzt weiß ich ganz genau, was all die bösen Männer da draußen machen, was ja wirklich auch größtenteils Männer tatsächlich sind.
Ja, richtig. Und die Gewalt an Frauen größtenteils.
Ja, also man muss mal die Statistik, dass alle drei Tage eine Frau in Deutschland von einem Partner oder Ex-Partner ermordet wird.
Und
also
jeden Tag versucht es einer.
Genau, und jeden Tag versucht es einer.
Das ist schon absurd.
Das ist absurd. Das
und ist diese Frauenfeindlichkeit, die wir auch heute immer noch haben, ist, wir haben 2023, können wir uns nicht alle gegenseitig in Ruhe lassen?
Ja, aber es ist so verrückt. Es ist aber auch so verrückt, dass viele Leute so sind, ja, ist doch alles gut, ist doch alles, ihr könnt doch wählen.
Ja, na, ja, danke schön.
So, ey, cool. Love it.
Das
ja,
haben wir uns aber auch selber
Angst
erkämpft.
Nachts,
ja. Ja, richtig. Richtig. Also ich kenne auch keine Frau, die nicht zum Auto geht mit Schlüssel zwischen den Fingern oder Pfefferspray oder was auch immer.
Ich gehe abends mit dem Hund mit dem Pfefferspray. Also, ich einfach...
es ist ja nicht mal unberechtigt.
Nein, es ist nicht unberechtigt. Ich habe so viele Situationen schon gehabt. Ich habe auch, also fast täglich ist eine komische Situation.
Ja,
also mindestens ein komischer Blick, wo man sich unwohl fühlt oder so. Also das ist wirklich nichts, Ja. Was selten vorkommt.
Ja. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich habe auch mal, als ich meinem Mann erklärt habe, dass ich mir überlege, was ich anziehe, wenn ich rausgehe. Mhm. Mhm. Nicht danach, wie ist das Wetter, was gefällt mir. Danach zieht sich, glaube ich, also ich kenne zumindest keine, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich kenne keine Frau, die sich danach anzieht, wie das Wetter draußen ist oder was sie möchte.
Ja.
Sondern habe ich heute die Nerven, belästigt zu werden?
Ja.
Ich möchte eigentlich was mit Ausschnitt anziehen, weil ich fühle mich damit wohl, ich finde das schön, aber gebe ich mir das heute? Ja, weil es kommen dumme Sprüche, es kommen Blicke, die unangenehm sind. Irgendwas kommt immer.
Absolut, ich kenne das auch total, dass ich dann tagsüber, also morgens schon so denke, oh, ich fühle mich heute nicht so stark oder so, wie, was heißt also so sehr verletzlich, dass ich dann wirklich überlege, oh, ziehe ich nicht heute lieber mal ein BH an oder so. Weil alleine sowas ist ja schon, wo man so, oh, es ist so.
Die Dinger sind so unbequem, Leute, die sind wirklich so unbequem, keiner mag die.
Ja, aber es ist so absurd, wenn ich mir so denke, das ist ja wohl das Normalste, dass man mal auch nicht mit BH
natürlich,
oder so
natürlich.
Oder sich anzieht, wie man will, aber ist es leider nicht. Nee, ist nicht das Normalste.
Nein.
Das ist jeden Tag ein Gedanke drüber.
Ja.
Kann ich das anziehen oder muss ich mich dann wieder ein Schild quasi mir selber auch nochmal ein Schild, wie
richtig,
so ein innerliches
so
Schild
ein
anziehen, wie so ein Schutzschild,
um
zu gucken, dass ich das aushalte heute und mich nicht total unwohl und schlecht
richtig,
fühle.
Absolut, absolut. Mhm. So. Und wenn man sich eben in der Historie, muss ja gar nicht weit zurückgehen, aber wir können ja weiter zurückgehen, anguckt, die meisten Serienmörder, also gut, Hamann gab es klar und auch Dahmer und so weiter, aber hier in Berlin vor allem die Serienmörder, die haben halt Frauen getötet.
Mhm.
So, das waren die, in Anführungsstrichen, leichtesten Opfer. So.
Ja.
Gerade wenn Frauen hier ankamen vom Dorf nach Berlin, um einen Job zu suchen, hungrig waren, arm waren, so nicht wussten, wohin. Und da jemand was zu essen angeboten hat oder was zum Schlafen, naja, so zack. Der Friedrich Schumann, der hat ja nicht nur Frauen, der hat ja wahllos. Mhm. Ne? Der war ja relativ wahllos, der hat ja Lehrer, Förster, Spaziergänger, also was ihm wirklich unter die Flinte kam, hat er ja. Aber wenn er ein Pärchen oder eine Frau dabei hat und erwischt hat, was hat er gemacht? Vorsicht, Triggerwarnung, muss ich jetzt an der Stelle sagen.
Mhm.
Also wir haben ja schon gesagt, es geht in unseren Podcasts um Gewalt, um physische, psychische Gewalt, um Traumata und um sexuelle Gewalt. Und jetzt an dieser Stelle explizit, ich gehe nicht ins Detail, keine Sorge, aber dass ihr jetzt nochmal gehört habt, wer für diese Themen sensibel ist, bitte jetzt vielleicht einfach den Punkt überspringen oder zur nächsten Folge gehen. So, genau, dann hat er die Frauen, also wenn er auf Pärchen oder Frauen gestoßen ist, hat er erst den Mann umgebracht, dann die Frau vergewaltigt und dann sie umgebracht.
Mhm.
Weil er der Meinung war, die Frau hat ihm erst noch zu gehören, bevor er sie umbringt.
Mhm.
Das war seine Denkweise, das hat er auch ganz klar explizit so gesagt. Wo ich so denke, das war natürlich zu der Zeit noch gang und gäbe. Eine Frau ist Besitz, ne?
Ja.
War ja auch, heiraten war, der Besitz ging vom Vater über. Ja, selbst heutzutage.
Auf eine gewisse andere Art und Weise natürlich, aber.
Ne, teilweise noch genauso.
Ja, teilweise leider noch genauso.
Also,
das ist so eklig.
Es ist schon schwierig. Und sich als Frau zu schützen, gerade vor solchen Tätern, ich habe auch schon ganz viel True Crime gehört, aber. Ich glaube,
am Ende.
Du kommst halt nicht drauf, ne?
Nee, ich glaube jetzt leider auch nicht, dass ich dadurch komplett gewappnet bin jetzt.
Nee, ist man nicht. Aber man ist halt vorsichtig.
Man ist vorsichtig. Aber auch das ist halt, ne?
Es ist anstrengend.
Es ist halt auch so schade, dass es oft so darauf abgewälzt wird, ne? Sei du vorsichtig, guck du, was du
hast. Ja, natürlich.
Guck du, dass du aufpasst, dass dir nichts passiert und nicht so, ey, Männer, hört einfach mal auf, irgendwie scheiße zu sein. Sondern guck du, was du machst. Also ja, dieses Victim-Blaming.
Ja, ja, ne? Das ist absolut. Es ist,
ich finde ja auch total spannend, dass, was auch in dem Hörspiel vorkommt, dass ja einfach eine komplette Generation einfach zu gefühlskalten Soldaten erzogen wurde. So. Und dadurch einfach kein Umgang mit Gefühlen irgendwie, also gewollt war, gebraucht war, sondern die Gefühle mussten halt irgendwie weggesperrt werden und dann sollten sie halt im Krieg irgendwie rausplatzen.
Mhm.
So.
Ja. Man hat damit auch, vor allen Dingen auch die Männer kaputt gemacht. Das ist ja, also ist ja für beide Seiten furchtbar. Ist ja nicht nur für Frauen anstrengend, furchtbar, auch für Männer, natürlich. Mhm. So.
Ja, ist auch absurd, dass man das jetzt noch spürt. Ich meine, wir sind jetzt eine Generation, die Zeit hat, die Kapazität hat und natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit ist es verbreiteter, angesehener und so weiter, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Also in der Generation unserer Eltern ist das ja nochmal was komplett anderes. Also ich kenne die wenigsten Väter, die irgendwie zur Psychotherapie gehen.
Ja.
Und es ist absurd, dass wir, also natürlich nicht komplett, also wir sind da nicht mehr so nah dran, aber trotzdem wird ja einiges einfach weitergegeben an, wie erzieht man überhaupt Kinder und Väter sind immer noch Vorbilder und wann man den Vater mal weinen sieht oder offen über Gefühle sprechen. Ich glaube, da kann ich für viele meiner Freunde und Freundinnen sprechen, dass das einfach nicht so häufig vorkommt.
Ja, ja. Aber wir sind zwar gefühlt relativ weit weg, aber wir sind die Generation, also meine Mutter wurde nach dem Krieg geboren und hat traumatisierte Eltern gehabt. Mhm. Völlig verstört, traumatisierte Eltern. Was die weitergegeben haben und was dann natürlich meine Mutter versucht hat, nicht weiterzugeben, was ihr aber natürlich nicht gelingen konnte.
Ja,
so.
Ja.
Also sind wir eigentlich die erste sozusagen Generation, die nicht vom Krieg noch relativ aktiv betroffen ist.
Ja.
Das ist gar nicht so weit weg.
Ja, und die dann gleichzeitig auch das Privileg hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind halt, wir haben alles gedeckt auf dieser Bedürfnispyramide, meinetwegen, haben wir alles abgedeckt. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben
viele von uns, leider nicht alle.
Ich würde jetzt von uns dreien hier im Raum reden. Wir haben das Glück und das Privileg, uns eben auch mit unserer Psyche so dermaßen auseinanderzusetzen. Und uns, was ja total schön ist und toll ist auch.
Dass wir das machen können.
Natürlich. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Es ist,
wir können uns ja sogar mit der Psyche von anderen noch
auseinandersetzen. Wir können uns sogar, wahrscheinlich.
Was wir ja machen.
Ja, was wir machen.
Nee, absolut. Also ich finde es ja auch interessant, dieses Männerbild auch 1920 oder 20er. Ich kannte das ja vorher nur als so die goldenen 20er, ne? Die Feierära. Und da habe ich mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Das waren ja gefühlt 100 Menschen in Berlin, die goldenen 20er hatten.
Ja, ja.
Der Rest war ja, das war ja furchtbar, das waren ja Zustände. Also Friedrichshain war ja gefühlt ein reiner Slum. So.
Ja, ja.
Also das war ja absurd, was hier abging an Krankheiten, an Drogen, an Armut, an Arbeitslosigkeit, an Verbrechen vor allen Dingen. Ne? In manche Viertel ist halt die Polizei sowieso nicht mehr rein. Das Schlimme ist, finde ich, wenn ich mir das halt heute, die Entwicklung der Stadt angucke, ich lebe hier schon seit über 36 Jahren oder habe gelebt, ich bin jetzt tatsächlich, ich habe die Stadt verlassen. Die Entwicklung ist bedenklich.
Ja.
Also so um den Ostbahnhof herum, was früher das Zentrum der Armut und auch des Verbrechens war, also alles um diesen Schlesischen Bahnhof hieß der früher, entwickelt sich wieder in die Richtung. Du siehst es, du siehst immer mehr natürlich Armut, Obdachlosigkeit, du siehst auch immer mehr Gewalttaten tatsächlich. Und ich finde, wir sollten da aufpassen. Also, was heißt, wir sollten aufpassen?
Ja, sollte man auf jeden Fall mit Mietminderungen anfangen.
Ja, richtig, also richtig.
Mieten
absolut.
Kann sich ja kein Mensch
das
mehr
kann
leisten.
Sich niemand mehr leisten, das ist absurd.
Und dann sind da große, große Player, die dann, also ich kann jetzt nur hier von mir reden, die dann da irgendwie Indexmieten veranschlagen und dann aber den Index bestimmen in der Gegend.
Oder private Mietverträge machen.
Genau.
Also unter der Hand gibt es ganz viel jetzt, immer mehr.
Ja.
Das ist absurd, wirklich.
Ja,
also,
das ist so absurd, was da passiert. Also
deswegen, also das und das sorgt auch immer wieder dafür, dass irgendeine Gruppe, meist, also oft sind es ja dann Frauen, wieder mehr Gewalt erlebt oder wieder mehr unterdrückt wird. Ne? Die Partei, deren Namen ich gar nicht erwähnen möchte, die sind ja auch ganz großer Fan von Frauen zurück in die Küche und an den Herd. So. Weil ich nicht weiß, wie das wirtschaftlich gehen soll noch, aber gut.
Weiß man vieles nicht.
Wobei ich nicht kritisiere, wenn eine Frau gerne zu Hause ist. So. Es geht nur um die Wahl, dass man die Wahl hat. So.
Ja.
Und wenn ich die Wahl nicht mehr habe, ich glaube, dann machen wir wieder einen Rückschritt. Und genau, so.
Ja, also, aber trotzdem, um nochmal auf die 20er zurückzukommen, ist es natürlich, also die haben ja auch total, wie du meintest, begünstigt, dass Leute auch mit solchen Serienmorden durchkamen, weil die Polizei einfach komplett überfordert war. Ne? Und wie du auch meintest, in manche Bezirke gar nicht erst gekommen ist. So, da sind wir ja zum Glück irgendwie weiter, in welche Richtung es geht. Keine
weiß
Ahnung.
Nicht, weiß niemand,
Aber ja, also Großmann, wie du meintest, ne, hat ja irgendwie über 200 Frauen getötet, oder?
Ja.
Wenn ich
Also schätzt man, man weiß es nicht, weil man schätzt es, ne? Also.
Also wie ist sowas möglich? Also komplett absurd. Und andererseits bei Schumann frage ich mich dann auch, also was hat ihn irgendwie, da gibt es ja nicht so ein Muster, auch dass er anscheinend ja ständig nicht getroffen hat. Also hat er ständig versucht, Leute zu erschießen und immer daneben geschossen. Also,
achtmal oder so.
Ja, der hat auf einen Opfer hat er achtmal geschossen, nicht einmal getroffen.
Oder hatte er einfach Lust, auch Leute zu...
Der war auch passionierter Jäger. Der hat tatsächlich einfach gerne geschossen.
Ja.
So.
Aber nicht getroffen.
Ja, ja, er hat leider oft genug getroffen. Aber oftmals komischerweise nicht. Ja, ich irgendwas.
Die Angst zu sehen vielleicht bei manchen auch. Manche Leute haben da ja auch sowas ganz Unangenehmes, die Angst sehen zu wollen bei ihren Opfern.
Stimmt.
Was ja auch dafür spricht, jetzt erst den Mann umzubringen, die Frau zu. Ja,
richtig, der Mann ist das halt der potenzielle Gegner.
Genau, aber dann die Frau erstmal natürlich nochmal die größere Angst zu sehen, wenn der Mann gerade oder der Partner oder wer auch immer gerade erschossen wurde oder ermordet wurde. Ja, und dann weitere Angst. Vielleicht hat ihn das auch irgendwie gereizt.
Und weiß man das eigentlich? Er war ja im Krieg und hat das, die Auszeichnung, wie heißt die Auszeichnung nochmal?
Eisernes Kreuz, zweite Klasse.
Und danach hat er dann angefangen zu morden oder schon davor, weiß man das?
Ja, schon davor. Also schon da davor. Hat er zuerst seine Cousine erschossen, da war
mit
er 13 oder 16.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr jung.
Jugendlich.
Ja, richtig. Ja. Und weil man ihm geglaubt hat, dass die Waffe aus Versehen losging, hat er ja kurz danach noch eine Frau erschossen.
Ja.
Und hat wieder behauptet, die Waffe wäre losgegangen.
Ja, ja.
Und kam auch damit durch. Also er hat ein paar Monate Gefängnis, glaube ich, gekriegt. Und dann hat er,
entspannt,
relativ kurz danach ist er halt in Krieg, ist aber nur 2 Jahre geblieben, obwohl er nicht verletzt war und gar nichts. Ich habe nie rausfinden können, die Aktenlage ist auch da wirklich sehr schwierig. Ich habe nicht rausfinden können, warum er schon 1916 aus dem Krieg entlassen wurde.
Mhm.
Wie gesagt, er war nicht verletzt.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und vielleicht hat er aber auch dieses Schützengrabenfieber gehabt. Mhm. So, das kann natürlich sein.
Mhm.
Das ist, wie ich jetzt gelernt habe, eine Krankheit, die von Läusen in der Kleidung übertragen wird.
Mhm.
Wo die Leute dann halt hohes Fieber und so weiter kriegen, sich alle anstecken und halt dann geistig irgendwann ein bisschen verwirrt sind. Und die durften halt dann auch nach Hause, aber eigentlich mussten die wieder zurück an die Front, sobald sie gesund waren. Deswegen, ich weiß es nicht. Er war jung, er war gesund und war dann ab 1916 zu Hause und hat dann da fröhlich, dann hat er richtig losgelegt. Also wirklich auch in kurzen Abständen. So. Also er sagte, relativ oft haben ihn die Leute gestört, gerade im Wald. Die waren ihm zu laut, die haben ihn gestört oder die haben ihn angesprochen, haben ihn nach dem Weg gefragt oder haben gesagt, gehen Sie hier weg oder so. Und das hat gelangt, dass er die dann erschossen hat. So, ja. Aber zurück zu den 20ern wollte ich noch was sagen.
Ja.
Was ja erstaunlich ist, weil in den 20ern hatten wir den besten Kriminalleiter oder Kriminalkommissar mit der höchsten Aufklärungsrate. Den es jemals gab, Ernst Gennert.
Mhm.
So, der hatte eine Aufklärungsrate von 94,5%. So was gab es nie wieder.
Ja.
So. Und der fing halt auch an, die Polizei zu strukturieren. Fing ja auch an mit Profiling, mit Spurensicherung und so. Das hat er ja alles quasi ins Leben gerufen.
Ja.
Und trotzdem wurden sie der Lage nicht Herr. Überhaupt nicht.
Mhm.
Das ist doch krass, oder?
Ja, absolut.
Das finde ich halt, das finde ich wirklich unfassbar. Aber Gennert hatte auch tatsächlich viele weibliche Täterinnen. Auch Mörderinnen und so gab es auch ab und zu, ne?
Mhm.
Weil natürlich, wenn die Männer schon gestört waren, Frauen werden wahrscheinlich auch, wird es ein, zwei gegeben haben, ne?
Ja,
so,
ja.
Obwohl es ja extrem selten ist eigentlich.
Ja.
Oder?
Aber war das dann eher, weißt du das, ob das dann, vielleicht weniger, aber ob das dann eher auch vielleicht Kindsmorde teilweise waren, weil die zu wenig Geld hatten oder so?
Also das oder mit Sicherheit, aber nee, tatsächlich Verbrechen.
Verbrechen.
Also aus Geldgier oder aus Habgier oder aus Eifersucht oder sowas.
Ja, okay.
Tatsächlich hätte ich da jetzt Kindsmorde nicht mit reingerechnet.
Ja, okay.
Obwohl man das natürlich müsste, aber wir sind ja hier nicht in einem Wissenschaftspodcast.
Nee.
Insofern.
Ja, okay. Nee. Heftig.
Ja, tatsächlich. Ja, oder auch mal Überfälle oder so. Es war seltener, aber es kam durchaus vor.
Mhm.
Es gibt ja auch nicht ohne Grund wesentlich weniger Serienmörderinnen.
Ja.
Ne? So. Ja. Ich habe mal ein Stück gemacht über eine Serienmörderin, die war in den 50ern, 60ern, die Frau mit den Pralinen hieß das.
Mhm.
Das war die Mörderin, die mit als erste mit diesem Pflanzenschutzgift E506 hieß das, gemordet hat. Danach gab es viele Nachahmungstäter, bis dieses Pflanzenschutzgift endlich verboten wurde.
Mhm.
So, weil tatsächlich viele mit diesem Gift, weil das halt geruchslos und farblos war. Die hat es halt in Pralinen, aber die hat aus großer Verzweiflung gemordet. Aber halt auch einige, ein paar. Und das war eine der wenigen Serienmörderinnen, die wir hatten.
Ja.
Aber die Geister scheiden sich. Also manche sagen, Frauen sind tatsächlich mitunter, ich will nicht sagen geschickter,
aber
so soll nicht abwertend sein, aber werden oft vielleicht nicht erwischt unbedingt, was auch in der Natur der Sache liegt, so weil wir oft früher auch gelernt haben, Sachen zu verbergen, Gefühle zu verbergen, uns zu kontrollieren, so das liegt ja auch daran.
Das ist vielleicht auch, ne, dass es oft nicht aus so einem Impuls, sondern auch geplant wahrscheinlich eher ist.
Und eher geplant,
Dass es dadurch dann...
Impuls ist eher Selbstverteidigung.
Ja, genau.
So?
Ja.
Und oder in einer Übermannung von Gefühlen, ne? Also in dem Sinne wirklich Übermannung, ne? Also,
interessantes Wort, ja, stimmt. Stimmt.
Aber ja, wahrscheinlich ist es auch genau das, was einen fasziniert, zu gucken, warum, was passiert da? Weil man kennt ja selber irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe oder einfach die Sucht nach Liebe oder dass man Macht haben will oder so. All diese Gefühlsfacetten kennt man ja in unterschiedlicher Ausprägung. Und dann eben zu erforschen, wie kann ein Mensch so verzweifelt sein oder so ungeliebt sich fühlen, um jemanden zu besitzen, weil einen alle verlassen haben oder, also es ist ja genau das, wie kann ein Mensch sich so vom Mensch sein, von diesem sozialen Wesen, der Mensch, glaube ich, immer noch dran, eigentlich ist, so entfremden, um andere Menschen zu töten und daraus was zu ziehen an Macht, an I don't know.
Ja, ich weiß auch nicht. Weil eigentlich naturgemäß hat ja jeder von uns Empathie. Wir haben alle Mitgefühl, wenn wir ein Baby sehen oder also das Kindchenschema allein oder ein Tier, was Süßes oder so. Ja. Oder euren süß bezaubernden Hund, der auf der Jacke schläft. Ja, aber man kommt ja nicht auf die Idee, diesem unschuldigen Wesen was zu tun. Da haben wir ja eine natürliche, also um Gottes Willen.
Die meisten, ne?
Die meisten.
Viele, also jetzt so Psychopathen und so, die dann wirklich keine Empathie wohl haben, die als Kinder auch schon eben anfangen, damit Tiere zu töten.
Ja, hatten wir auch schon gerade vorher gesagt, richtig. Genau. Das ist ganz klassisch. Ja.
Und das ist
Feuerspielchen und
wie es denn so anfängt, was natürlich nicht immer darin enden muss, dass die dann auch später Menschen umbringen oder irgendwas, ne?
Nee.
Heißt es ja nicht immer, dass wenn jemand keine Empathie hat, dass das so weit gehen muss, aber wenn dieser Urinstinkt quasi, dieses Urgefühl von Empathie, von irgendwas nicht schädigen wollen, eine Liebe empfinden, wenn das nicht da ist, dann ist natürlich ein großer Schritt schon mal fehlt einfach.
Ja, das fehlt, genau.
Bei uns so die Vorstellung alleine irgendwie, ich weiß, dass ich das als Kind manchmal, wenn ich sowas gehört habe, solche Gewaltverbrechen oder so, und dann habe ich mir vorgestellt, wie das dann ist, wenn man jemanden erstechen würde oder so. Und das hat sich so zuwider angefühlt. Das hat sich schon, der ganze Körper hat sich da schon so gegen gesträubt, wenn man irgendwie so denkt, jemanden so eine Gewalttat anzutun oder bei Tieren, wenn ich das schon höre oder sowas, dann...
Oh
ist
Gott,
ja auch, da ist, zieht sich ja alles irgendwie, und bei manchen Leuten ist es dann ist da noch eine gewisse Faszination ja auch da bei manchen. Mhm. Was ist das für ein, was ist da drin auch teilweise?
Ja, klar.
Ne?
Ja,
hat man ja auch, also es ist schon, es ist verrückt, was da.
Das ist tatsächlich, es ist ein Stück weit verrückt. Mhm. Wobei man ja festgestellt hat, dass viele Sozio- oder auch Psychopathen, die nicht zu Mördern werden, wird ja nicht jeder zu Mörder, Gott sei Dank, es gibt viel zu viele. Aber die sind, sehr, sehr viele sind in Management-Positionen.
Das habe ich auch gelesen.
Kommt, glaube ich, auch in einem Stück vor. Weiß ja gar nicht, ob ich es reingeschrieben habe, ich glaube ja. Genau, die sind tatsächlich in hohen Positionen, also in der Politik oder aber mehr im Finanzsektor, im Wirtschaftssektor. So. Wahrscheinlich, weil du da anders gar nicht diesen Weg in allen Konsequenzen, ich formuliere es mal vorsichtig, beschreiten kannst.
Ja.
Und weil du halt in so einer Position super damit zurechtkommst.
Mhm.
So. Und je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du dir, sind wir ehrlich, auch erlauben.
Ja, und deine Macht ausüben.
Richtig, und deine Macht ausüben.
Und durchkommt teilweise auch, wenn man jetzt so nach Amerika guckt, wie viele Leute da alleine ihres Geldes wegen mit den schlimmsten Sachen durchkommen.
Ohne Probleme.
Ja, ohne Probleme.
Genau. Ja. Insofern, auch wenn wir vielleicht nicht Multimillionäre sind und in krassen Positionen, haben wir, glaube ich, das Gute, dass wir Empathie füreinander und für andere empfinden.
Ja.
Und für uns selber, was ja, glaube ich, mit der Schlüssel ist.
Ja. Ja.
Wobei es mich interessieren würde, lieben Psychopathen, können die sich selber lieben oder haben die auch keinen Bezug zu sich? Das weiß ich nämlich gar nicht.
Ja, wahrscheinlich ist das auch nicht so pauschal zu beantworten. Ne? Also wahrscheinlich gibt es ganz verschiedene Facetten. Ne? Also Leute, die sich selber hassen und dadurch aber sich spüren wollen irgendwie oder sich selber so doll lieben, dass sie einfach sich überlegen fühlen anderen gegenüber. Tja.
Vielleicht wird es die Wissenschaft irgendwann rausfinden, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir versuchen auf jeden Fall, dem Leben einzuhauchen.
Ja.
So. Aber noch kurz zu euch beiden nacheinander. Erzähl kurz von deiner, wie bist du Schauspieler geworden? Also war das so eine Idee, war das ein Zwang, war das ein...
Sucht nach Anerkennung.
Ja. Ja, genau.
Also ich musste mich entscheiden, entweder Serienmörder oder Schauspieler.
Ja.
Dann,
ah ja, okay. Ja,
das dann ist das gesiegt. Ja. Nee, tatsächlich, ich komme aus so einer Theaterfamilie und eigentlich wollte ich meine ganze Jugend nichts wirklich mit Theater oder Schauspiel zu tun haben, weil immer, wenn meine Eltern nicht da waren, waren sie im Theater. So. Und ich wollte eigentlich eher Fußball spielen und irgendwie Zeug machen mit meinen Freunden und nicht Theater spielen. Aber dann doch habe ich gemerkt nach dem Abi, ich konnte mir kein anderes Leben, also ich konnte mir nicht vorstellen, einfach morgens ins Büro zu gehen und dann abends wieder nach Hause, sondern das Kreative war dann doch total verankert in mir. Und dann bin ich so auf Umwegen über Regieassistenzen, hatte ich dann überlegt, vielleicht Regie zu studieren, aber da war ich noch viel zu jung für und dachte, vielleicht überspringe ich einen Schritt und wusste, dass mir Schauspiel eh immer Spaß gemacht hat und ich das irgendwie auf eine gewisse Weise gut konnte, weil ich sehr viel einfach aufgesaugt hatte durch meine Eltern. Und dann habe ich mich dafür entschieden und habe das studiert und habe es keinen Tag bereut. Und wer weiß, ob ich das mein Leben lang bleibe, aber für jetzt ist es genau das Richtige. Und allein in dem Studium, was man da alles mitbekommt, mit was für tollen Menschen man da zu tun hat, natürlich nicht nur, aber es ist ja überall so. Ja. Aber wie man sich mit sich selber beschäftigt, mit eben Empathie, sich mit in andere hineinversetzen beschäftigt und mit dem eigenen Körper, mit Psychologie, mit der Sprache, die ich total faszinierend finde. So, und einfach mit unterschiedlichsten Geschichten. Also man kann sich einfach über den Beruf mit so unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Das ist wie ein Hobby. Jedes Mal einfach neue spannende Dinge erfahren und sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen. Ja, so jetzt mal in der Kurzfassung. Und dann war ich 3 Jahre am Theater und jetzt bin ich zum ersten Mal freischaffend seit ein paar Monaten und schau, was der Beruf noch so zu bieten hat, eben Live-Hörspiele oder Podcasts oder Synchron oder whatever. So. Und das ist das Schöne, dass es so viele Facetten bietet.
Das stimmt. Ja. Aber ich habe letztens gesehen, dass du auch gerade im Moment, ich bin so vergesslich, in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie warst.
Ja.
Ich
habe auch ein bisschen drehen dürfen die letzten Jahre, auch obwohl ich fest am Theater war. Und es ist immer ein bisschen schwierig, das miteinander zu vereinen. Aber das ging dann bei den Projekten. Und jetzt gerade läuft noch ein Film, der heißt Drifter. Der hat auch gerade den First Steps Award gewonnen, der Nachwuchspreis ist in Deutschland und lief auf der Berlinale. Und zwar eigentlich ein Abschlussfilm von der UdK und alle haben das ohne Geld gemacht und hatten einfach Lust auf den Film. Und zwar eine ganz schöne Drehzeit, ist auch schon wieder 3 Jahre her. Und jetzt kriegt er wird er gut besprochen, kriegt so eine Aufmerksamkeit, was total schön ist.
Ja.
So. Und es geht um einen jungen, schwulen Mann, der vom Dorf nach Berlin kommt und seine Beziehung dann zu Bruch geht und er sich driften lässt, treiben lässt und dann sich selber und seine Sexualität und seine Menschen um sich rum findet. Und das ist einfach ein Thema, in dem sich, glaube ich, ganz viele Menschen, vor allem auch in Berlin, sehr wiederfinden können. Auch wenn man mit der Szene gar nichts zu tun hat. Die Mechanismen dahinter, die sind einfach irgendwie sehr bewegend und die kennt jeder Mensch, sich irgendwie selber zu finden. Ja, das läuft. Und noch eine Serie im ZDF, Was wir fürchten, heißt die, ZDF Neo. Es ist gerade recht viel rausgekommen, noch so eine Netflix-Serie.
Ja, super.
All das Licht, das wir nicht sehen, das auch eine spannende Geschichte über den Zweiten Weltkrieg, kurz vor Kriegsende, in so einem kleinen Dorf in Frankreich. Und es geht um eine Radiostation, die ein junger Deutscher beschützen will, obwohl er sie eigentlich zerstören muss, weil die Kommunikation im Krieg unterbunden werden muss. Und ein Mädchen, was diese Radiostation betreibt sozusagen. Mhm. Und die Geschichte läuft so parallel und es ist ganz spannend.
Und du spielst den Soldaten?
Nee, ich durfte einen kleinen Auftritt haben im Rückblick in der Napola, auch als Nazi. Ja. Das ist dann so der Einstieg von jungen deutschen Schauspielern ins internationale Filmgeschäft. Läuft dann tatsächlich leider ganz oft über Nazi-Rollen. Aber ist ja auch ein wichtiges
Thema.
Wir müssen
uns nicht wundern. Aber ja, das stimmt. Das ist,
genau, das sind jetzt die 3 Dinge, die gerade rausgekommen sind. Und das passt natürlich gut zur Freiberuflichkeit.
Ja, natürlich.
So, ja. Und jetzt freue ich mich sehr, auch mal wieder dieses Medium weiter zu erforschen. So.
Sehr gut. Ja. Danke.
Voll. Ja, gerne.
Du bist auch Schauspielerin.
Ich bin auch Schauspielerin, ja. Bei
warum?
Mir, warum?
Ja, diese Frage hat man, glaube ich, auf jeder Party und es ist immer so, ach, warum? Nee, das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, kenne ich die aus einer Serie? Und wenn du dann sagen musst, nee,
Ja, genau. So, habe ich dich irgendwo gesehen, ist immer die Frage.
Ich gehe in die Küche.
Also, ja. Ist halt immer, ich frage dann aber so, ja, was hast du denn alles gesehen? Genau. Man weiß immer nicht. Ja, also ich weiß nie, was wer gesehen hat. Also ich bin auf jeden Fall in wahnsinnig vielen Krimis, was das deutsche Fernsehen halt so zu bieten hat. Krimis, Arzt, ÄrztInnen-Geschichten, sowas unterwegs.
Ich habe keinen Fernseher. Hast irgendwas? Aber
Mediathek.
Gut. Mediathek.
Ja, stimmt. Mediathek ist super. Ein Kinofilm, der ist aber auch nicht mehr im Kino, aber der ist jetzt in Frankreich sehr viel im Kino.
Super. Also wenn wie du heißt da mal, denn?
Zwischen uns die Mauer heißt.
Ah, das sagt mir irgendwas. Aber ich werde demnächst nicht nach Frankreich.
Nee, aber sonst auf Amazon. Oder der ist auch in der Mediathek.
Okay,
ZDF.
Okay, genau. Dann. Ja. Sehr gut.
Aber der Weg war eigentlich komplett von, also der Anfang war auf jeden Fall das komplette Gegenteil von Oscars Anfang, würde ich sagen. Also ich komme aus so einer ganz, so einer Akademikerfamilie, die wirklich echt so gar nichts mit Schauspiel oder irgendwas am Hut haben. Ich habe immer viel gesungen und auch mit meinem Stiefvater Musik gemacht und so und hatte immer diesen Wunsch. Also ich habe auch als Kind Theater gespielt oder im Musical gemacht und so. Und hatte da immer Lust drauf, aber bei uns, ich habe das auch nie so richtig gesagt. Für mich hat sich das immer angefühlt wie so, ich will Prinzessin werden oder sowas. Das war echt sowas ganz Absurdes. Es war in unserer Welt, da ich komme auch aus der Nähe von Frankfurt, da ist das nicht so ein Ding.
Also oder nur, oder mein?
Mein.
Ah ja,
genau.
Glück gehabt.
Ja.
Ich habe in Frankfurt oder studiert, nein, sorry.
Ja, nee, da war ich auch letztens. Das war, ja, also, aber da ist halt so in der Schule ein bisschen, ja, studiere BWL und dann wird schon alles gut.
Ja.
Ist da so ein bisschen die Devise. Und ja, dann bin ich nach Berlin gezogen eigentlich, ich wollte soziale Arbeit studieren und habe dann bei Oxfam gearbeitet, bei einer Hilfsorganisation. Mhm. Und bin dann darüber irgendwie wieder zum Schauspiel zurückgekommen. Weil ich
über Oxfam?
Nee, nicht wirklich, aber darüber, dass ich in Berlin war. Weil mich in Berlin haben sich auf einmal, dafür schätze ich Berlin auch irgendwie total, dass sich da die Möglichkeiten wieder eröffnet haben. Und dass ich da die also es war wertfreier, beziehungsweise irgendwie mehr, ich hatte das Gefühl, ich kann mehr das machen, was ich will, ohne mich dafür jetzt irgendwie schämen zu müssen oder so.
Ja, schon.
Ja. Und darüber habe ich eine Schauspiellehrerin getroffen, habe da Theater gespielt, bin dann an die Schauspielschule und da habe ich dann außerhalb Theater ein Stück, also so ein ganz kleines Theaterstück gespielt und da habe ich meine Agentur getroffen, also meine erste und da darüber habe ich dann angefangen zu drehen und jetzt bin ich im Gegensatz zu Oscar auch seit 6 Jahren schon freiberuflich unterwegs. Ja, und weiß die Höhen und Tiefen alle zu navigieren größtenteils. Aber es ist natürlich, Freiberuflichkeit ist natürlich nicht einfach.
Nee, ist es nicht. Ja. Aber gut, was ist heutzutage? Also
was ist
kann einfach, es kann alles einfach, kann alles schwierig sein.
Aber es kommt immer wieder was.
Hauptsache man macht was einen, also man hat das Privileg, was machen zu dürfen, was einen glücklich macht.
Ja.
So muss man das
Was ja auch schön ist, dadurch haben wir auch durch die Freiberuflichkeit, also Freiberuflichkeit irgendwie die Zeit, auch Musik zu machen, zusammen, was ja auch schön ist.
Und auch Zeit zusammen zu verbringen, zu genießen, das ist ja auch ein schönes Geschenk, so,
auf
was man
Fall.
Auch nicht hat, wenn man viel arbeitet und so und sich nicht sehen kann.
Und mit dem Hund.
Genau, stimmt.
Immer viel im Wald, viel im Park, das ist schon schön.
Ja, wir sind auch oft mit dem Hund in den Rehbergen und habe ich das richtig im Kopf, dass Friedrich Schumann doch auch am Plötzensee?
Nee, Falkenhagener See war das.
Aber dann saß er im Plötzensee im Gefängnis und wurde dann da exekutiert, glaube ich.
Ja,
also weil Plötzensee habe ich auf jeden Fall auch.
War nicht in Moabit. Ich müsste es wissen.
Ich glaube, ich meine auch Plötzensee gelesen.
Plötzensee war aber die größte Haftanstalt und wo da eigentlich auch die meisten Hinrichtungen. Deswegen, es kann sein, aber ich müsste es nochmal recherchieren. Einfach googeln.
Ja.
Ja, super, dann machst du jetzt dein erstes Live-Hörspiel. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Das wird sehr, sehr spannend.
Sehr gespannt.
Ja. Wir sind alle immer vorher gespannt.
Ja,
weil niemand weiß.
Klar.
Ist ja live.
So ja, eben, es ist ja live. So. Ja. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend. Und wir machen uns das trotz des schwierigen Themas schön.
Ja, na klar.
Und machen ja dann auch noch das Weihnachts-Live-Hörspiel. Ne? Am 2.12. machen wir noch das Weihnachts-Live-Hörspiel. Es ist auch mit ein paar Mord- und Totschlag-Sachen so, aber im weihnachtlichen Rahmen.
Das passt doch immer gut zusammen.
Ja, Familie an Weihnachten.
Ja, genau. Genau, deswegen sehen wir uns am Samstag, den 25. um 20 Uhr im Speakeasy in Schöneberg. Ja, ja. Und danke an RAP für die Gastfreundschaft, für den Podcast.
Danke. Ich danke dir für die Einladung und danke dir fürs, also du bist ja auch Tausendsasser. Du schreibst, du spielst, du liest, du machst alles, du produzierst.
Es gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Es gibt viele Menschen, die
aber du kannst auch sehr viele Dinge, die du kannst, für die du jetzt hier verantwortlich bist.
Das stimmt, danke. Aber Rouladen zum Beispiel kann ich nicht.
Das ist aber das notwendig. Ist
Nein, ich koche wahnsinnig gerne, das stört mich wirklich. Aber ich krieg das noch. Nein, ich mache es jetzt eh nicht mehr, weil ich bin jetzt Vegetarierin. Aber
Vegane Rouladen,
stimmt. Austernpilze sind übrigens ein super Fleischersatz.
Ich liebe Austernpilze.
Ja, oder?
Und Kräuterseitlinge.
Ah, ja. Das ist alles.
Wir machen noch einen Koch-Podcast auch. Ja.
Oh, das würde ich, glaube ich, gerne machen. Gut, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr hier mit im Studio wart und dass der Hund da war. Das erfreut mein Herz.
Der
er ist so
gefreut.
Süß, wenn ihr den sehen könntet. Der ist so niedlich. Eine winzige kleine Nase.
Ja.
Und so brav. Oder er hat nicht einmal was gesagt.
Nein.
Wahnsinn.
Gut, er hätte, sehr viel
er hätte
zu
auch
sagen
gerne
gehabt.
Mit geredet, ja.
Ja. Vielleicht beim nächsten Mal.
Ja.
Dann lade ich euch mit dem Hund nochmal ein und dann darf er was sagen.
Genau,
dann passt auf euch auf.
Ebenfalls.
Ja. Und bleiben wir optimistisch und behalten wir unsere Hoffnung.
Voll.
Machen wir.
An die Menschheit.
Dann bis gleich.
Bis gleich.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.